ARD Sounds.
MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. So etwa 20 Kantaten reichlich sind uns von Johann Sebastian Bach aus Weimar überliefert. Und wir wollen uns diesen besonderen Stücken heute mal übergreifend nähern. Das war ein Auszug aus der vielleicht berühmtesten Weimarer Kantate »Ich hatte viel Bekümmernis« von Johann Sebastian Bach. Als Weimarer Konzertmeister, das haben wir in der letzten Folge ganz in Ruhe aufgedröselt, hat Bach 1714 die Verpflichtung erhalten, einmal pro Monat eine neue Kantate zu komponieren. Damit beginnt erstmals in seinem Leben eine kontinuierliche Tätigkeit als geistlicher Vokalkomponist. Und ich habe jetzt so flapsig gesagt, 20 etwa, ein bisschen mehr. Du, lieber Michael, bist nun wirklich der Kenner für diese ganze Weimarer Geschichte. Kannst du uns mal eine kleine Übersicht geben, wie viele Kantaten haben wir denn und wie viele könnten es gewesen sein und wie sind sie zu datieren? Das waren gleich drei Fragen, das ist völlig falsch journalistisch, ja. Aber du wirst damit umgehen können.
Na, mein lieber Bernhard, du stellst mir gleich eine ordentliche Knacknuss, weil du wirst wahrscheinlich in 10 Bach-Biografien 10 verschiedene Antworten darauf finden. Die Sache ist die, du hast irgendwas gesagt von etwa 20 ist schon eine sehr diplomatisch kluge Formulierung, weil wir so ganz schnell einfach bei 2-3 Stücken nicht so genau wissen, sind sie wirklich in Weimar schon entstanden oder doch erst in Leipzig? Das hängt damit zusammen, dass eben von einigen Stücken wir nur Leipziger Quellen haben, oft dann das Aufführungsmaterial, wo dann vielleicht stilistische Argumente dafür sprechen, dass das Ganze eigentlich schon älter ist. Ein gutes Beispiel ist auch die Feste Burg. Ein Feste Burg ist unser Gott, ist definitiv eine Leipziger Kantate, aber die Binnensätze gehen zurück auf eine Kantatendichtung von Salomon Franck, also dem Weimarer Hofbibliothekar und Hofpoeten, aus einer dieser Jahrgangsdichtungen, aus denen Bach sich damals auch in Weimar schon bedient hat. Und irgendwie könnte man auch meinen, dass einzelne dieser Binnensätze schon eher auch nach Weimar klingen. Gab es sozusagen vielleicht eine Vorlagenkantate, die nach Weimar gehört? Dann ist halt die Frage, zählen wir jetzt eben ein Feste Burg als so eine Art Kernweimarer Produkt mit hinein? Ärgere dich, o Seele, nicht. Ist ein Stück Franck-Text, aber eben stilistisch passt viel besser nach Leipzig in den ersten Jahrgang. Und deswegen eine falsche Antwort wäre nicht, dass sich irgendwas um die 20 Stücke, wenn es ganz gut gelaufen ist, auch 23 oder 24 erhalten haben. Mehr nicht. Und es ist sicherlich auch so, dass da einige verloren gegangen sein müssen. Mhm. Also wenn wir jetzt einfach uns mal überlegen, dass Bach ab März 1714 seiner Pflicht nachgekommen ist, monatlich eine Kantate zu komponieren. Und wir ja wissen, dass er dann im Dezember 1717 den Hof verlässt, allerdings im November 1717 unter Arrest saß, da wahrscheinlich nicht komponiert hat, dann könnte man trotzdem unterstellen, es müssten theoretisch 1714 10 Kantaten entstanden sein, 1715 12, 1716 12, 1717, ja, vielleicht mit Abzügen nochmal so 10. Also kämen wir auf eine Dunkelziffer 42, 43, 44. Also da müssten dann, die Hälfte der Stücke wahrscheinlich weggekommen sein.
Ist das denkbar?
Denkbar ist das, weil wir ja auch irgendwie uns klar machen müssen, also dieser Weggang aus Weimar ist nicht sauber abgelaufen. Ja, Bach wird unter Arrest gesetzt, weil er irgendwie halsstarrige Bezeugungen, so heißt es in den Akten, gezeigt hätte, ja, also praktisch seine Entlassung erzwingen wollte und er wird ja in Ungnaden entlassen. Und ich glaube schon, dass in Ungnaden auch bedeutet, du darfst im Zweifelsfall das Schloss nicht mehr betreten. Und wer weiß, was alles an Quellenmaterial im Schloss, namentlich in der Schlosskirche, oben im Notenschrank auf der Galerie neben der Orgel war, wo er nicht mehr rankam. Ich meine, klar hatte der weiterhin die Beziehung sicherlich zu seinen Kapellkollegen und wahrscheinlich konnte da auch das eine oder andere rausgeschmuggelt werden. Aber ich glaube schon, dass da irgendwie einiges nicht gut gelaufen ist. Zugleich kommt noch erschwerend hinzu, es gibt so 2, 3 Stücke, wo ich sagen würde, die sind definitiv aus der Weimarer Zeit, aber ob sie wirklich in den Kontext Musik für die Hofkapelle gehören, könnte man Fragezeichen machen. Gerade Solokantaten wie Widerstehe doch der Sünde oder Mein Herz schwimmt im Blut, basierend auf Texten eines Darmstädter Poeten, kann in die Hofmusik gehören, kann aber auch eine ganz andere Ursache haben. Also insofern würde ich mal sagen, wahrscheinlich ist die Verlustquote roundabout 50%. Und das einzige Fragezeichen, was ich so ein bisschen machen würde, ob wirklich im Jahr 1717 das mit diesem monatlichen Rhythmus auch schon bevor Bach dann unter Arrest gesetzt wurde, noch funktioniert hat. Weil auffällig ist, die letzten richtigen Belege, die wir haben für neu komponierte Weimarer Stücke, sind Advent 1716. Und zwar just in den Wochen, nachdem Kapellmeister Drese gestorben ist. Also offensichtlich will hier Bach Anspruch erheben auf die Nachfolge. Und da wird er ja ausgebremst. Also der Herzog denkt gar nicht daran, Bach zu befördern. Und mir scheint es so, als ob sich im Lauf des Jahres 1717 schon abzeichnete, dass Bach verknatzt gewesen ist. Und halsstarrische Bezeugung, also diese Beschreibung seines Gemütszustandes, könnte ja auch bedeuten, dass er plötzlich irgendwie nicht mehr seinen Dienstaufgaben zuverlässig nachgekommen ist. Ja. Und deswegen könnte es natürlich sein, dass sozusagen die Zahl der theoretisch komponierten Weimarer Kantaten vielleicht eher sogar nur bei 35 oder 38 liegt. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch klar machen, es muss noch wahnsinnig viel mehr Musik instrumental gegeben haben, auch weltliche Musik für den Weimarer Hof. Warum soll da der Konzertmeister sich immer irgendwie ausgenommen haben? Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Und das Einzige, was wir da haben, ist die Jagdkantate, die aber eben nicht für Weimar, sondern für Weißenfels entstanden ist. Und wenn man so wollte, Alles mit Gott, die Arie, das ist zwar ein irgendwie geistlicher Text, aber der Anlass ist ein weltlicher für den Geburtstag des Herzogs. Mhm. Also kurzum, Bernhard, du merkst, ich eile ein bisschen rum, nee, weil wir ja einfach viele Dinge nicht genau sagen können.
Das war ja schon ziemlich konkret. Vielleicht abschließend dazu noch, ich hatte noch so ein bisschen eingeflochten in die Frage, wie man sie datieren kann. Ist das so, dass man die Kantaten, die wir haben, auch dingfest machen kann für bestimmte ganz konkrete Termine?
Ja. Und zwar, es wird leicht in dem Augenblick, wo wir genau wissen, wer der Textdichter ist, nämlich Salomon Frank, der Hofpoet, der eben diese Texte auch hat drucken lassen. Und dann haben wir eben in diesen gedruckten Texten eine Bestimmung und können uns letztlich auch ein Datum ableiten. Ich weiß nicht, ob wir dann auf die einzelnen Jahrgänge vielleicht noch zu sprechen kommen, die Frank gedichtet hat.
Im Zuge einer ganzen Folge für Salomon Frank werden wir das natürlich auch tun, ja. Dann würde mich aber noch eine andere Frage sehr interessieren. Was wurde denn in Weimar in der Schlosskirche gespielt, wenn Bach nicht dran war, also an den 3 übrigen Sonntagen?
Ja, ganz große Frage. Und ich würde sagen, terra incognita, da wissen wir echt ganz wenig. Also was die Dreses jetzt nun gemacht haben, ob die selber komponiert haben, eigentlich müssen sie. Weil wir haben wirklich viele Texte von dem Salomon Frank, ganze Jahrgangstexte und eben wirklich nur einen Bruchteil in Bachs Vertonung. Und der Rest kann ja nicht von irgendwelchen externen vorher besorgt worden sein. Da müssen eigentlich die beiden Kapellmeister mitkomponiert haben. Und da ist leider wirklich keine Spur erhalten. Wir haben zwar ein bisschen Musik von denen, aber das sind dann nicht diese Textquellen. Deswegen würde ich sagen, also hier haben wir Totalverlust. Das sieht man mal, also wenn wir jetzt gerade klagen, dass vielleicht die Hälfte von Bach weggekommen ist, muss man es echt umkehren. Erstaunlicherweise ist die Hälfte davon noch da. Ja. Wir haben über die Fragmente, die überliefert sind von Bachs sonstiger Notenbibliothek und hier und da auch noch andere Quellen, zaghafte Hinweise, was vielleicht noch so erklungen ist, wenn es mal nicht sozusagen eigens für Weimar komponiert wurde und auch gedichtet wurde. Also wir haben Hinweise, dass eben Bach und die Hofkapelle in Weimar diese Markuspassion, die Kaiser, also von einem Komponisten namens Kaiser, entweder Reinhard oder Gottfried, wie auch immer, aufgeführt haben. Wir haben Hinweise, dass Bach in Weimar auch mal eine deutsche Kantate von Johann David Heinischen aufgeführt hat. Ob das jetzt reguläre Hofmusik ist oder nicht, weiß ich nicht. Man könnte gut die Frage stellen, ob nicht der Weimarer Hof auch irgendwann mal angefangen hat, wenigstens partiell diese wahnsinnig Furore machenden Neumeister-Jahrgänge Telemanns aufzuführen. Telemann, der ja bis 1712 Kapellmeister in Eisenach, also praktisch am verschwisterten Hofe gewesen ist, Neumeister als Theologe, der wirklich einen großen Ruf hatte, wo ich mir vorstellen könnte, dass Wilhelm Ernst, der Herzog, viel für den übrig hatte, könnte ich mir gut vorstellen, dass da mal dann plötzlich die Devise war, wir wollen dieses geistliche Singen und Spielen, was Telemann, Neumeister 1710-11 für Eisenach geschaffen haben oder den sogenannten französischen Jahrgang, der dann folgte, dass das auch in Weimar kam. Da passt nun wiederum nicht hinzu, dass wir tatsächlich von Salomon Frank sehr rege Tätigkeit belegen können, im Dichten von Jahrgängen, namentlich ab 1714. Also auch hier merkst du, muss ich ein bisschen rumeiern, weil wir einfach nichts Genaues wissen.
Und der Hauptgrund dafür ist dieser Schlossbrand im 18. Jahrhundert. Dürfen wir annehmen, dass da doch ein beträchtlicher Teil der Bibliothek auch verschwunden ist?
Ja, also zumindest helfen einem immer solche großen Brände eine Erklärung für so einen Totalverlust zu finden. Auf der anderen Seite ist dann ganz schnell eine Frage zu beantworten, die man an unterschiedlichen Orten tatsächlich unterschiedlich beantworten muss. Angenommen, die Dreses haben wirklich durchkomponiert oder wenigstens einer von denen. War deren Notenmaterial dann Besitz von ihnen selbst oder vom Herzog? Das sind tatsächlich grundsätzliche Fragen, wo zum Beispiel Graupner in Darmstadt, die Nachkommen, mussten das vor Gericht klären lassen mit dem Herzog, weil praktisch beide Anspruch erhoben. Ich kenne vielerorts den Beleg und gerade auch bei städtischen Kantoren, dass es eigentlich Besitz des Kantors war und der Familie dadurch auch oft weggekommen ist. Besser waren die Umstände tatsächlich, wenn klar war, das gehört dem Hof, weil dann bleibt es auch mal im Notenschrank und wenn dann so ein Schrank vielleicht auch mal vergessen wird oder so, dann ist die Chance für eine gute Überlieferung da. Ja, das sind ja die berühmten Schränke, die irgendwo keinem dann mal mehr im Weg stehen und dann irgendwie auf dem Dachboden oder so und zugenagelt und dann werden sie plötzlich 200 Jahre später geöffnet und alle sagen, wow, ja, das sind ja die schönsten Erlebnisse, die man auch so als Archivforscher haben kann. Das ist unklar, ob jetzt der Grund der Schlossbrand ist oder schlichtweg, ich meine, das muss man sich auch klar machen, dieses Schicksal der Hofkapelle ist ja auch ein bisschen ein trauriges in der Zeit nach Bach. 1728 stirbt Herzog Wilhelm Ernst. Und der Ernst August, sein Neffe, wird dann regierender Herzog. Und obwohl der eigentlich ein musiknaher gewesen ist, war der auch mit weiten Teilen der Hofkapelle wegen irgendwelchen Kompetenzgeschichten verknatzt und der hat die alle entlassen. Und wirklich nur einzelne dann irgendwie wieder angestellt und zum Beispiel der junge Drese, also der Vizekapellmeister, der alte Drese, der stirbt ja dann schon 1716, der verlässt Weimar und verbringt seinen Lebensabend in Erfurt als Privatier. Angenommen, der hatte jetzt wirklich noch hunderte Kantaten, das Zeug wird dort vergammelt sein oder hat dann wahrscheinlich keinen mehr interessiert und naja.
Ja, ja, vielen Dank für diese Ausblicke. Da gibt es also immer verschiedene Möglichkeiten, was mit Quellen passiert sein kann. Und wir können, um das mal zusammenzufassen, froh sein, dass wir diese ungefähr 20 Bach-Kantaten haben. Die zeichnen sich vor allem durch ihre Vielfalt aus. Das haben wir am Schluss der letzten Folge schon mal betont. Was gibt es da alles für Besetzungen? Das ist ja wahnsinnig vielfältig.
Ich würde sagen, Bernhard, von minimal zu maximal.
Ja.
Also minimal wäre jetzt für mich sowas wie Widerstehe doch der Sünde, reiner Streichersatz und ein Solist, also in dem Fall ein Altus. Ja, im Grunde genommen besetzt wie die Arie Alles mit Gott und nicht ohne ihn. Also nur vierstimmiger Streichersatz. Dann gibt es eine ganze Reihe Stücke, die so diese typische Besetzung Streicher plus ein Holzblasinstrument oder auch mal zwei haben. Nehmen wir mal Kantate 199 mit der Solo-Oboe und Streichern. Nehmen wir,
mein Herz schwimmt im Blut.
Genau, oder nehmen wir Tritt auf die Glaubensbahn. Da kommen dann zur Oboe auch noch die Blockflöte hinzu und eine Viola d'Amore, also auch mal ausgefallenere Instrumente, bis hin eben wirklich dann zur Großbesetzung. Und hier ist der Krösus ganz klar, Christen ätze diesen Tag, vier Trompeten, drei Oboen, alles was geht. Und gerade bei diesen ganz großbesetzten Stücken, da fragen wir uns allerdings ehrlicherweise auch immer, die Fläche, die oben auf der Galerie in der Schlosskirche vorhanden war, die war nicht groß. Man konnte dort sicherlich irgendwie so ein Orchester unterbringen, aber die müssen dann wirklich dicht bei dicht gestanden haben. Ob nicht manche dieser ganz groß besetzten Stücke, gehört vielleicht auch die Bekümmerniskantate dazu, ob die nicht vielleicht sogar dann eher mal in der Stadtkirche aufgeführt wurden, also heute Herderkirche, Peter und Paul geweiht. Das hängt dann allerdings ein bisschen von der Frage ab, ist der Herzog vielleicht gelegentlich in die Stadtkirche, wo es tatsächlich eine Herzogenloge gab, gegangen? Es gibt Anzeichen dafür. Ich weiß aus Akten, die ich mal lange studiert habe, dass zum Beispiel irgendwann er ein Zerwürfnis mit seinem, glaube ich, Hofdiakon hatte, der sein Beichtvater war und dann irgendwie einen der städtischen Pastoren genommen hat. Was dann bedeutete, wenn jetzt Herzog Wilhelm Ernst gesagt hat, ich gehe in die Stadtkirche, ob dann die Hofkapelle hinterher trotten musste, auch alles unklar. Aber das ist zumindest im Rahmen des Möglichen, ja, dass also auf diese Weise vielleicht die großbesetzten Stücke, Repräsentationsstücke vielleicht sogar eher in so einem halbstädtischen Kontext dann aufgeführt wurden.
Gleiches gilt natürlich für mögliche Wiederholungen, das wissen wir ja auch nicht, ob es dann eben doch eine Möglichkeit gab, mal eine Kantate auch von Bach ein Jahr oder zwei Jahre später zu wiederholen. Ja. Wir wollen mal ein bisschen auf die Texte zu sprechen kommen. War denn Bach da in der Wahl frei? Du hattest Salomon Frank schon erwähnt, auch Erdmann Neumeister schon erwähnt. Wer waren denn dann seine Textdichter?
Ja, also ich glaube, dass er für den Hofgottesdienst, also für die reguläre Kirchenmusik, bestimmt nicht komplett frei war. Und auch nicht so frei, wie er das offensichtlich in Leipzig war. Weil einem schon klar sein muss, also der Wilhelm Ernst, der meinte es ernst. Also der war wirklich ein sehr frommer, strenger Lutheraner, dem Bibelstudium wichtig war und der sich diese Texte sehr genau angeschaut hat. Und er hat natürlich in der Person von Salomon Frank, seinem Hofbibliothekar, zugleich einen, den er offensichtlich ganz bewusst auch dafür angestellt hat, dass er Texte zur Kirchenmusik dichtet. Und das hat er schon in sehr jungen Jahren gemacht. Das hat er sogar schon gemacht, bevor er nach Weimar kam. Ich glaube, der kam so um die Jahrhundertwende nach Weimar und dann macht er das immer wieder. Und wir haben eben gerade für die Kirchenjahre 1715-16 und 1716-17 gedruckte Jahrgangsdichtungen von ihm, wo es wirklich so aussieht, als ob diese Dichtungen am Stück das Kirchenjahr über aufgeführt worden wären. Also gerade dieser Jahrgang beginnt im Advent 1715 mit dem Titel Evangelisches Andachtsopfer, den hat Bach wirklich sehr intensiv genutzt. Wir haben 13 Vertonungen daraus von ihm. Das Jahr drauf macht er dann eine weitere Jahrgangsdichtung, die sogenannten evangelischen Sonn- und Festtagesandachten. Da ist es so, dass wir eben nur drei Texte nachweisen können, die Bach vertont hat. Und da ist tatsächlich mindestens bei einer auch offen, macht er das wirklich schon in Weimar oder hat er diese Texte noch und legt dann erst in Leipzig damit los. Eine offene Frage ist jetzt bei den Kantaten, die Bach in seinem ersten Konzertmeisterjahr schreibt. Also von Himmelskönig sei willkommen über Wein, Klagen, Sorgen, Zagen, erschallet ihr Lieder und so weiter, ob die wirklich von Frank stammen. Sie hatten ein Charakteristikum, was für Frank spricht, weil Frank eben sehr gerne auf freigedichtete Rezitative, jedenfalls in dieser Zeit, zu verzichten scheint. Und wenn Rezitative sind, dann ist das eben nur ein Bibelwort, meistens dann aus dem Sonntagsevangelium. Und vorne dran steht halt ein biblisches Diktum. Und genau diese Eigenschaft zeigen die Texte. Allerdings muss man sagen, mit Beginn des neuen Kirchenjahres, also dann 1714, erster Advent, geht Bach hin und nimmt sich einen Text von Erdmann Neumeister, den der vorher für Georg Philipp Telemann eigentlich gedichtet hat. Also da kann man fragen, ist das vielleicht wirklich eine Entscheidung von Bach oder hat hier wirklich mal Wilhelm Ernst gesagt, ich will jetzt diese Texte haben? Alles im Bereich des Möglichen. Und dann haben wir noch einen konkreten Namen, die jetzt mal nicht Neumeister sind, den Georg Christian Lehmens. Da ist es so, der hat per se nichts mit Weimar zu tun, sondern er ist eben ursprünglich geboren in Schlesien, studiert in Leipzig, macht dort als Student Opernlibretti für den jungen Heinichen, für Telemann, für Melchior Hoffmann, wird dann Hofbibliothekar und Hofpoet in Darmstadt. Im Grunde hat er praktisch Salomon Franks Job in Darmstadt und macht dort wirklich regelmäßig für Graupner Kirchenmusik, also den dortigen Kapellmeister. Da liefert er die Dichtung. Und dieser erste Jahrgang, den er dort gedichtet hat, den muss Bach in die Hände bekommen haben. Über wen auch immer, über Telemann oder wissen wir nicht. Und den schlachtet Bach aus, beginnend in Weimar irgendwann 1712, 13, 14, aber auch noch in Leipzig. In Weimar sind das beide Solokantaten, Widerstehe doch der Sünde und Mein Herz schwimmt im Blut. Und hier bin ich mir nicht sicher, ob wirklich diese Stücke in die Weimarer Schlosskapelle gehören.
Damit haben wir diese große Bandbreite ja auch schon durch die Dichter beschrieben. alle Weimarer Kantaten haben wir natürlich hier in unserem Podcast im Laufe der Jahre besprochen. Einzeln können Sie gerne immer wieder nachhören, wenn Sie das mögen. Aber diese ganze Vielfalt wird ja ersichtlich, haben wir uns gedacht, wenn wir nochmal ein paar ausgewählte Sätze aus Weimarer Kantaten mal nebeneinander stellen. Also nicht aus einer Kantate, sondern aus vielen verschiedenen. Man könnte jeden Satz nehmen, das ist ja immer völlig klar. Aber wir haben jetzt mal 5 Beispiele ausgesucht, die wir nochmal kurz antippen wollen und auf ihre Besonderheit und auch auf ihre Vielfalt testen wollen. Das erste, damit müssen wir hier natürlich anfangen, weil damit unser ganzer Podcast angefangen hat, der Eingangschor zur Adventskantate Nun komm, der Heiden Heiland.
Ja, 1. Advent 1714, auch bezeichnend. Ne? Hier beginnt das neue Kirchenjahr. Wer angelt sich die Kantate? Nicht etwa der Kapellmeister, sondern derjenige, der seit gut 9 Monaten Konzertmeister ist. Johann Sebastian Bach macht den Auftakt zum neuen Kirchenjahr. Text von Erdmann Neumeister in dem Fall. Und es geht um den Lutherchoral. Nun kommt der Heiden Heiland. Und was er hier liefert, ist wirklich Kapellmeistermusik sondersohne. Er leiht sich das Prinzip der französischen Opernouvertüre. Ja, was Jean-Baptiste Lully erfunden hatte, um angemessen den Sonnenkönig im Opernhaus zu begrüßen. Und für die ersten Takte denkt man auch, wir sind hier in Versailles und definitiv nicht in der Kirche. Also richtig alles das, was so ein Lully-Stil auszeichnet. 5-stimmiger Streichersatz, Konzentration auf die Oper und die Unterstimme, gezackte Rhythmen. Aber dann, große Überraschung, Bach bringt es hin, und meißelt, und das ist wirklich der richtige Begriff, meißelt das alte lutherische Adventslied Nun kommt der Heiden Heiland in einer Kirchentonart komponiert hinein und kriegt sogar hin diese typische Abwechslung, die eine französische Ouvertüre bieten muss. Langsamer Beginn mit gezackten Rhythmen, fugierter schneller Mittelteil und dann am Ende Wiederholung des langsamen Teils zugleich noch mit hinein zu projizieren, während parallel im Grunde genommen der Choral gesungen wird. Und das hat wirklich kapellmeisterliches Gewand durch und durch und ist zu begründen. Also Bach konnte sich verteidigen, falls jemand hinterher sich beschwert hätte, wieso machst du hier Musik aus dem Opernhaus? Er hat gesagt, nee, Leute, wir heißen doch hier den König willkommen am 1. Advent, den Himmelskönig. Jesus kündigt sich an für die Welt, der König der Könige. Also muss ich hier bitteschön ganz königliche Musik komponieren. Und das hat er geschafft. Und wieder frage ich mich, waren wirklich die beiden Kapellmeister Drese da amused, wenn er wirklich mit so einer Musik da um die Ecke kommt? Also das ist meine Ansage.
Der sich wundert, alle Welt heißt da drin, da wird's fugiert.
Ja. Hören wir mal ein Stückchen. Wir wundern uns alle.
Ja. Ja, das war also dieses Stückchen aus dem Eingangschor zur Kantate Nun kommt der Heiden Heiland. Wohlgemerkt der Kantate, die er in Weimar über dieses Lied komponiert hat. Es gibt ja noch eine Leipziger Choralkantate, dann mit demselben Titel. Ja, nächstes Beispiel aus Weimar. Das ist auch wieder eine Kantate, die mit ihrer besonderen Besetzung aufwartet. Der Text ist wieder von Erdmann Neumeister. Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt. Zum Sonntag Sexagesimae. Wirklich außergewöhnlich.
Ganz außergewöhnlich. Kann mir gut vorstellen, dass das dann eben 1715 entstanden ist. Vielleicht war wirklich dieses Kirchenjahr 1714, 15 von Neumeistertexten geprägt. Das ist zwar nicht französischer Jahrgang, sondern geistliches Singen und Spielen. Das ist ein früherer Neumeisterjahrgang, der für Telemann entstanden ist. Aber was hier Bach macht, auch irre. Nochmal zur Erinnerung, kann man in unserem ausführlichen Podcast nachhören. Hier ist ja an Sexagesimae das Gleichnis vom Sämann im Vordergrund und praktisch dieses Gleichnis, wie eben Jesus berichtet, dass eben der Samen, der auf unterschiedliche Arten von Land fällt, unterschiedlich aufgeht. Und in der Übertragung, wenn er aber sozusagen auf unsere offenen Münder fällt, also auf uns, auf unsere offenen Ohren, dann kann er natürlich ganz vielfältig und tausendfach schön aufgehen. Und genau das macht Bach in einer Sinfonia, die ein ganz kleines Kopfmotiv hat. Aber das wird jetzt in einer krassen instrumentalen Einleitung, vier Bratschen, ja, durchgeführt. Immer wieder geht dieses Motiv anders auf. Und wir merken hier wirklich, wie das Samenkorn, das musikalische Thema, nach allen Regeln der musikalischen Pflanzkunst durchgeführt wird. Ein irrer Auftakt.
Ja, so beginnt die Kantate, gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt. Auch ein Weimarer Stück zum Sonntag Sexagesimae mit diesem schönen eingängigen Motiv. Drittes Beispiel aus Weimar, das ist jetzt eine Kantate auf den Text von Salomon Franck. Komm, du süße Todesstunde. Da geht es jetzt wirklich ums Ganze. 16. Sonntag nach Trinitatis.
Ja, die Auferweckung des Jünglings zu Naiden, also diese berühmte Totenerweckung, die ja dann immer zum Anlass genommen wird in den Kantaten und speziell bei Bach, über unser eigenes Ende nachzudenken und die Angst davor zu nehmen, weil er uns Jesus dann aufweckt. Hoffentlich. Auf der anderen Seite, also komm du süße Todesstunde, erstaunlich lebensbejahend, wegen dieser Sicherheit, die man vermitteln will. Das ist nicht das Ende und danach geht's weiter. Und die eine Weimarer Kantate, die eben auf diesen Sonntag entstanden ist, komm du süße Todesstunde. Ja, das ist wirklich Musik, wo man schon den Eindruck hat, hier höre ich die, die nach meinem Tod erklingen wird. Es sind die Instrumente des Himmels, die Blockflöten und dann gibt's eben auch diese Momente, wo eben wirklich der Übergang vom Diesseits ins Jenseits beschrieben wird und wo der Bach einfach mal wieder mit einem obligaten Choral zur Stelle ist, beziehungsweise eben durch wirklich nicht mehr von dieser Welt erscheinende Modulation uns regelrecht abheben lässt.
Wir hören ein Stück aus der Eröffnungsarie. Komm, du süße Todesstunde, zum 16. Sonntag nach Trinitatis in Weimar, komponiert von Johann Sebastian Bach. Und dann gibt es in Weimar auch Sonderstücke, würde ich mal sagen. Und dazu zählen wir die ersten Solokantaten, die er komponiert hat. Darunter eben auch Mein Herz schwimmt in Blut. Wieder ein anderer Dichter. Offenbar, das haben wir in diesem Podcast auch so ein bisschen behandelt, damals schon ein Stück, das gar nicht zwingend für den Gottesdienst in Weimar komponiert gewesen sein muss.
Ja, also zumindest fällt es formal raus und eben auch der Textdichter ist ein anderer, der besagte Lebens, der ja sein Handwerk im Opernhaus gelernt hat und der wirklich immer eine ganz, jetzt sage ich es wieder, Metaphern triefende Sprache hat, also wirklich sehr prägnante und manchmal auch heftige Bilder. Und hier ist es einfach dieses Bild, das jetzt wieder mal in Anlehnung an ein Evangelium, ja, der bußfertige Zöllner, der dem Jesus lieber ist als der Pharisäer, der meint immer, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, der sich da also vor Gott in den Staub wirft und einfach wirklich mit offenem Herzen bußfertig ist, seine Sünden bekennt und daraus macht, lebens eigentlich mit den Mitteln der Opernsprache eine Art Monolog mit Gott, eine ganz intensive Bitte um Erbarmen. Und das ist eben von Bach umgesetzt in einer herrlichen Mischung aus Arien, heftigen Rezitativen, Akkompagnati, dass es wirklich wirkt wie so eine geistliche Opernszene. Man sieht diesen Menschen, der wirklich leidet und sich bessern will. Und man nimmt es ihm ab und man hat Mitleid mit dem. Und Bach komponiert das in den Mund eines Sopranisten. Und das wäre jetzt regulär im Weimarer Gottesdienst ein Knabe gewesen, weil die Weimarer Hofkapelle hatte keine weiblichen Mitglieder. Es wurden praktisch immer die beiden besten Sänger des örtlichen Gymnasiums vom Hofkantor, Zitat, abgerichtet, um eben dann mit der Hofkapelle mitzusingen. Es kann sein, dass das auch mit dem Stück dann so passiert ist. Ich höre hier allerdings wirklich eine Sängerin, die weiß, wie man solche grundsätzlich wirklich auch theatralische Musik musikalisch auf die Straße bringt. Und ich habe immer so eine Vorstellung, da spricht manches dafür, aber auch manches dagegen, dass Bach vielleicht doch mal entweder eine berühmte Operistin in Weimar zu Gast hatte oder selber mal irgendwo zu Gast ist, wo er die Chance hat, für so eine wirklich mit allen Opernwassern gewaschene Diva ein Stück zu komponieren. Da fällt einem immer ganz schnell ein, am Weißenfelser Hof war zumindest zeitweise, es ist ein bisschen unklar, wann die genauen Aufenthalte waren. Sie hat dort ihren Lebensabend jedenfalls verbracht. Die vielleicht berühmteste Operistin angesiedelt in Weißenfels, Pauline Kellner. Der würde ich das sofort zutrauen. Ja. Wie auch immer, ganz tolles Stück, was übrigens erstaunlich ist bei dem Stück. Und das spricht tatsächlich auch für eine Entstehung außerhalb des regulären Weimarer Kontextes. Die ist in Bachs Autograph überliefert, aber offensichtlich nicht über Bachs eigene Notenbibliothek. Die muss irgendwie eine andere Provenienz haben. Die tauchte sehr spät auf, erst in den 1920er, 30er Jahren in einer Auktion. Autograph liegt heute in Kopenhagen, außerhalb der Spur überliefert. Sehr schön geschriebenes Autograph. Also ich werde den Eindruck nicht los. Das hat hier irgendeine bestimmte Geschichte. Bach wollte dieser Person im Grunde genommen ein Brillierstück, was aber auch mal zu einer Hausandacht oder eben auch in einem Gottesdienst musiziert werden kann.
War ein Stück aus der Solokantate Mein Herz schwimmt in Blut von Johann Sebastian Bach, in jedem Fall auch während seiner Weimarer Zeit entstanden. Ja, Michael, und schließlich gehört auch die Kantate Ich hatte viel Bekümmernis natürlich nach Weimar oder in die Weimarer Zeit. Und die gilt ja allgemein so als musikalische Visitenkarte. Das haben wir immer mal wieder betont. Da müssen wir am Schluss dieses Podcasts doch noch ein paar Worte zu verlieren. Ein paar Worte geht nicht, ne?
Ja, ja. Geht nicht, auch schon deshalb, weil es die längste aller Bach-Kantaten ist, wirklich. Mhm. Die offenbar auch immer länger wurde. Also es scheint so zu sein, dass es da verschiedene Entstehungsstadien gibt. Es könnte sein, dass irgendwie der erste Schritt schon 1713 getan wurde, vielleicht auch bei diesem Aufenthalt da in Halle. Das ist ein Stück, was in der Diskussion ist. Vielleicht dann 1714 im Juli als reguläre Kirchenmusik, also im Rahmen seiner Konzertmeisterpflichten, erklang, aber später auch nochmal, also mehrfach wieder rausgeholt wurde. Sogar offenbar in Köthen erklang, wahrscheinlich dann an der Agnuskirche, also sozusagen als eine Gabe des Gemeindemitgliedes Johann Sebastian Bach, weil er ja dort in die Kirche ging, war ja er kein Reformierter, wie eben der Fürst. Auch in Leipzig wieder aufgeführt, an seinem dritten Sonntag in Leipzig, dritter Sonntag nach Trinitatis, gleich mal dieses Stück
rausgeholt. Die erste Wiederholung in Leipzig, ne?
Genau, ja. Genau. Und dann auch das berühmte Probespiel in Hamburg im November 1720. Da muss das Stück ja auch erklungen sein. Also Bach holt das immer raus, wenn es gilt, innerhalb von einer Dreiviertelstunde mal den Leuten klarzumachen, ich kann alles. Und hier steckt alles drin in der Kantate. Es geht los. Also man hat ja erstmal eine Klage sozusagen einer Person, die offenbar eben viel Bekümmernis und Betrübnis hat. Im ersten Teil dann mittendrin von Bach komponiert einer der Texte, den irgendwie jeder Kirchenmusiker irgendwann mal in Musik setzen musste. Psalmtext, was betrübst du dich, meine Seele? Und da hat ja schon Schütz sich tolle Dinge ausgedacht, wie man darstellt, dass die Seele unruhig ist und was Bach hier einfach bringt. Irre. Und dann aber im zweiten Teil plötzlich dieser Dialog zwischen Jesus und gläubiger Seele, wo es plötzlich auch so ganz bildhaft und plastisch und eigentlich opernhaft wird. Mhm. Dieses Duett da, haben wir gesagt, das ist eigentlich reinste Operette. Ja, komm mein Jesu, ja, ich komme. Also die sich da wirklich auf der geistlichen Bühne vereinen. Naja, und dann ganz hinten raus dann noch dieser Rausschmeißer, also diese Permutationsfuge, Lob und Ehre und Preis und Gewalt sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es geht los ganz leise mit klagender Violine und Oboe, Zwiegesang und es endet im lautesten Fortissimo mit drei Trompeten. In Leipzig hat er dann ja sogar noch die Posaunen dazugebracht. Also es ist die intensivste, vielfältigste Bach-Kantate überhaupt, aber gerade für den jungen Bach ist es ein Kompendium seiner musikalischen Ausdrucksweisen und zugleich einfach ein Stück, wo jeder Satz von höchster musikalischer Qualität ist.
Dann würde ich vorschlagen, zum Abschluss des Podcasts hören wir nochmal in den Schlusschor rein.
Ja. Bachs Rossini Crescendo. Unglaublich. Also wer das auch mal live erlebt hat und dann auch noch nah am Orchester gesessen hat, kann ich nur empfehlen. Das vergisst man bis zum Ende seines Lebens nicht. Das ist wiederum also musikalischer Starkstrom der Extraklasse. Und wenn man denkt, es geht nicht noch besser, Bach setzt immer noch mal einen drauf.
Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de und überall, wo es Podcasts gibt.